SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sollte natürlich bestenfalls nicht das Motto sein, um sich durch den Arbeitstag zu schleppen und dann in den wohlverdienten Feierabend zu retten. Es ist aber ein bisschen das Motto für diese Podcast-Ausgabe heute. Denn wir müssen uns zunächst einem ernsten Thema widmen, bevor wir langsam aber sicher an den Sommerurlaub denken dürfen. Wir legen gleich los mit der aktuellen Situation von Intensivpflegediensten. Also Unternehmen und Vereine, die sich um schwerkranke Menschen kümmern, die zum Glück zu Hause leben können. Für diese Pflegedienste verschärfen sich die Rahmenbedingungen nämlich gerade so, dass die ersten im Herbst aufgeben und weitere könnten folgen. Wir klären gleich, warum das so ist. Und danach gönnen wir uns aber ein bisschen Erholung, beziehungsweise wir lassen uns Tipps geben, wie der Sommerurlaub schon vor der Abreise, während der Abwesenheit und auch danach wirklich erholsam wird. Gute Vorbereitung statt Last-Minute-Überstunden heißt es und vor allem keine Mails checken im Urlaub. Kennen wir alle, aber es gibt eine Ausnahme. Die hören wir gleich. Schön, dass ihr dabei seid hier in der neuen Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Aber zuerst, wie versprochen, die Pflege. Wer schon mal einen Pflegedienst suchen musste, der weiß, wie sich der Pflegenotstand in Deutschland anfühlt. Wenn es dann auch noch Intensivpflege sein muss, für jemanden, der zum Beispiel beatmet werden muss, dann wird es nochmal schwieriger. Und womöglich verschärft sich diese Situation bald noch, denn einerseits bangen viele Intensivpflegedienste aktuell um ihre Finanzierung. Und dazu kommt ein Bundesgesetz, das Betreuung eigentlich verbessern soll, aber offenbar genau das Gegenteil bewirkt, wie Geli Hensoldt berichtet.
Bersan ist 5 Jahre alt. Weil seine Luftröhre zu eng ist, kann er nicht normal atmen. Mehrmals pro Stunde muss er deshalb mit einem speziellen Absaugegerät von Schleim befreit werden.
Bersan, komm, ich muss dich kurz absaugen.
Sonst würde er ersticken.
Bersan geht ja jetzt ins Kindergarten und aufgrund seiner Krankheit muss immer ein Pflegepersonal dabei sein. Damit Bersan eigentlich ins Kindergarten gehen kann, brauche ich die Krankenschwester tagtäglich.
Lange hat seine Mutter Symäe gesucht, bis sie einen Pflegedienst gefunden hat, der die Betreuung im Kindergarten personell stemmen kann. Jetzt aber macht ihr Kinderkrankenpflegedienst dicht und Symäe steht ohne Pflegekräfte da.
Keine Ahnung, wie es halt mit uns weitergeht. Vor allem, ich bin ja auch selber in der Pflege tätig. Das heißt, wenn die Pflegedienst ausfällt, Bersan kann nicht ins Kindergarten gehen, ich kann nicht arbeiten. Also es ist schon traurig.
Der Grund, warum der Stuttgarter Verein Häusliche Kinderkrankenpflege seine Arbeit Ende September einstellt, ein Gesetz, das die häusliche Intensivpflege neu regeln soll und extrem hohe Anforderungen stellt, meint Thomas Albrecht, Vorstand des gemeinnützigen Vereins. So darf er künftig keine Teilzeitkräfte mehr beschäftigen, die weniger als 50% arbeiten.
Diesen Mitarbeiterinnen spricht man jetzt die Qualifikation ab, weiterhin intensivpflegebedürftige Kinder zu pflegen.
Ohne diese Teilzeitkräfte kommt die Einrichtung aber nicht aus. Schon jetzt ist Personal knapp und schwer zu finden. Die Bedingungen, unter denen sie künftig arbeiten sollen, verhandeln die Intensivpflegedienste in Baden-Württemberg mit der AOK. Dabei geht es ums Personal und ums Geld. 48 Euro pro Stunde bietet die AOK den Diensten für ihre Arbeit, sagt Reinhold Haug, der Geschäftsführer des Intensivpflegedienstes Pinoy. Zu wenig.
Wir brauchen sichere Stundensätze, die deutlich über 60 Euro liegen. Wir stehen eigentlich in der Zwischenzeit wirklich mit dem Rücken an der Wand. Muss ich als Geschäftsführer dann eigentlich sagen, dann muss ich eigentlich aufhören.
Die AOK teilt in einer Stellungnahme mit, man habe ein Einstiegsangebot formuliert. Jetzt gehe es darum, einen Kompromiss zu finden. Krankenkassen müssten dabei darauf achten, wirtschaftlich mit Geldern umzugehen. Eigentlich hätten die Verträge bis zum 1. Juli stehen sollen. Noch aber haben sich viele Einrichtungen nicht mit der AOK geeinigt, sagt Haug. Er fürchtet, dass noch mehr Dienste aufhören, weil sie die Bedingungen der AOK nicht akzeptieren können. Das wäre eine Katastrophe für die betroffenen Patienten.
Ohne uns würden diese Leute müssen im Krankenhaus untergebracht werden. Auch da haben wir eigentlich keine Plätze.
Und Bersan? Wenn seine Mutter keinen neuen Pflegedienst findet, kann er nicht mehr in den Kindergarten.
Er braucht ja die Kinder, er braucht diese Impuls im Kindergarten von den Erziehern, von den anderen Kindern. Und wenn es ihm jetzt fehlt, also Ich würde es bestimmt an seiner Entwicklung auch merken.
Zu hohe Anforderungen, zu wenig Geld. In Stuttgart gibt ein Kinderpflegedienst auf, weil die Rahmenbedingungen sich immer weiter verschärfen. Und jetzt kommt die versprochene Erholung. Wir schicken erstmal Grüße raus an alle, die jetzt schon im Urlaub sind. Rheinland-Pfalz hat ja schon Sommerferien, in Baden-Württemberg geht's kommende Woche los. Und wir drücken allen die Daumen, dass sie sich gut erholen können. Denn das ist laut einer neuen Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK bei vielen nicht mehr der Fall. Etwa ein Viertel kommt wenig erholt aus dem Urlaub zurück. So ist das Ergebnis. Ein Grund dafür ist, etwa jeder oder jede zweite checkt im Urlaub gelegentlich Arbeitsmails. Zwei Drittel werden aktiv sogar von Kollegen oder der Chefin kontaktiert. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich deswegen mal in Neuwied umgehört, wie gut die Menschen dort Arbeit und Urlaub trennen können.
Stimmt, keine Arbeit mit dem Urlaub. Urlaub ist Urlaub zum Erholen.
Urlaub ist eine Zeit, wo man entspannen kann, wo man Ruhe hat.
Würde ich mich gegen wehren. Wenn ich Urlaub habe, habe ich Urlaub. Dann nehme ich nicht meine Arbeit mit in den Urlaub. Aber es gibt viele Verrückte, die das machen, weil sie Angst haben um ihre Arbeit höchstwahrscheinlich.
Arbeit mit in den Urlaub? So Homeoffice-mäßig, oder? Ja klar, das würde ich machen. Kann man ja während der Urlaubszeit Geld verdienen. Das ist doch cool.
Ja, ich bin ja selbstständig. Man muss ja immer erreichbar sein. Ich bekomme auch im Urlaub Mails, die ich dann je nach Dringlichkeit entweder versuche noch zu beantworten oder einfach mal zurückstelle. Aus dem Grund habe ich immer zwei Handys, ein privates und ein geschäftliches. Und das geschäftliche ist abends spätestens um 20 Uhr aus.
Arbeit mit in den Urlaub? Ich habe Urlaub, dann nehme ich da keine Arbeit mit.
Ja, das scheint doch ganz gut zu klappen, in Neuwied Arbeit und Urlaub zu trennen. Das waren zumindest mehr als die Hälfte, die das mit dem Abschalten im Urlaub hinbekommen. Aber das ist ja auch nicht das einzige Problem, denn der Stress geht für viele ja schon vor dem Urlaub los, bis alle To-Dos abgehakt sind. Im Durchschnitt fallen dafür laut dieser Umfrage zusätzliche 8 Überstunden an. Das heißt, viele von uns gehen schon mal gestresst in den Urlaub und nach dem Urlaub kommt die gleiche Zusatzarbeit nochmal obendrauf, um alle Versäumnisse wieder aufzuholen. Da ist die Erholung dann auch schnell dahin. Wie geht das besser? Das habe ich Maike Sauermann gefragt. Sie ist Expertin für Stress und digitale Balance am Institut für betriebliche Gesundheitsberatung in Konstanz. Frau Sauermann, zunächst mal gefragt, wann geht es denn für Sie in den Urlaub?
Ja, tatsächlich auch relativ typisch im August. Also in 2 Wochen ist es bei mir auch soweit.
Ist die To-Do-Liste bis dahin abgehakt?
Ich hoffe. Also ich bin gerade schon so ein bisschen mit den Gedanken bei der Urlaubsvorbereitung und ja, ich denke also die größten und die wichtigsten Dinge, die werde ich bis dahin abgearbeitet haben, beziehungsweise auch an die entsprechenden Personen delegiert haben.
Das heißt, wie kriegen Sie das hin und was können wir alle tun, damit diese letzten Tage oder Wochen vor dem Urlaub nicht im absoluten Stress enden?
Gute Frage. Also ich glaube grundsätzlich, ne, wann man mit der Vorbereitung anfängt, hängt total von der aktuellen Arbeitsquantität ab, von der Komplexität und vielleicht auch sogar irgendwie vom Arbeitsfeld, ne? Also in welchem Arbeitsbereich befindet man sich. Aber es lohnt sich tatsächlich schon, würde ich sagen, eine gute Woche bis 2 Wochen vorher schon mal gedanklich so ein bisschen zu antizipieren, was stehen noch für Aufgaben an, bis ich in den Urlaub gehe und eben kriege ich das noch hin, bis dahin einiges abzuarbeiten, beziehungsweise wie kann ich es eben auch schaffen, Aufgaben abzugeben. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist eben alles, was man schafft, vorher schon abzuarbeiten und auch ja, sich schon so ein bisschen die Zeit zum Urlaub zu versüßen, im Sinne von beispielsweise jetzt keine Termine mehr auf den letzten Arbeitstag zu legen. Ne? Sonst startet man irgendwie völlig gestresst in den Urlaub und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ein weiterer guter Tipp ist auch, dass man ja, einfach mal vielleicht auch offiziell 1-2 Tage früher verreist. Ne? Also sprich für alle Kunden oder Kollegen, mit denen man jetzt nicht super eng zusammenarbeitet, beziehungsweise die jetzt nicht super dringend auf irgendwas wartet, da kann man dann ruhig auch schon mal die Abwesenheitsnotiz etwas früher schalten, nach dem Motto, ich bin jetzt schon weg, sodass man dann eben noch die letzten Tage zum ruhigen Abarbeiten der letzten To-Dos hat.
Warum ist es denn wichtig? Also wir haben ja danach Zeit zum Entspannen. Das bisschen Mehrarbeit vor dem Urlaub fällt doch eigentlich nicht ins Gewicht, oder?
Ja, tatsächlich schon, leider Gottes, weil unser Gehirn ist im Endeffekt auch wie ein Muskel. Wenn der überstrapaziert wird, dann braucht es einfach länger, bis der sich erholt. Und genauso ist es eigentlich auch mit unserer kognitiven Kapazität und mit unserer mentalen Belastung im Endeffekt. Wenn wir die vorher schon ein bisschen runterfahren können, dann brauchen wir im Urlaub selbst nicht noch allzu viele Tage, um wirklich mal ins Erholungslevel zu kommen, sondern sind eben vorher schon ein bisschen niedriger vom Stresslevel her und können dann den Urlaub dann auch in vollen Zügen besser genießen.
Wir haben es in der Umfrage gehört, der eine oder die andere checkt im Urlaub gelegentlich auch mal die Mails. Das kann ja auch, sagen wir mal, das Gewissen beruhigen, wenn man weiß, cool, alles läuft. Ist das eine gute Idee oder sagen Sie, nee, absolutes No-Go?
Also dieses Thema im Urlaub die Mails checken ist ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein absolutes No-Go ist. Denn wenn man irgendwie auch schon, bevor man dann wieder zurück an die Arbeit kehrt, vielleicht schon am Samstag oder am Sonntag schon mal wieder in die Mails schaut, was hereingekommen ist, vielleicht auch schon mal die Mails so ein bisschen ordnet, dann kann das auch einen sehr, sehr positiven Effekt haben. Ne? Nämlich, dass man dann am ersten Arbeitstag, also nach der Rückkehr, nicht völlig überfrachtet ist von den ganzen To-Dos, die da reingeflattert sind. Aber tatsächlich so wirklich empfehlenswert ist es nicht. Und da komme ich auch wieder so ein bisschen zu dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte, nämlich dieser Erholungseffekt. Ne? Also eigentlich Urlaub sollte Urlaub sein. Wir brauchen diese Erholung, um einfach auch langfristig produktiv und eben auch gesundheitsförderlich zu leben. Ne? Also wer das kann, dem empfehle ich eher tatsächlich, die E-Mails dann auch mal sein zu lassen, das Postfach nicht zu öffnen. Aber wer es gar nicht sein lassen kann, da ist es, würde ich sagen, auch schon mal okay. Zumindest in den letzten Tagen.
Wer es kann, ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil es gibt ja auch viele Selbstständige, für die nochmal eine ganze Menge mehr hinten dran hängt. Aber nochmal ein anderer Fall. Was ist denn, wenn plötzlich der Chef oder die Chefin anruft? Dann ist ja die Urlaubsstimmung ganz schnell verflogen. Sollte ich da dran gehen oder besser wegdrücken?
Also ich sag mal so, grundsätzlich ist kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin verpflichtet, ans Telefon zu gehen, wenn der Chef oder die Führungskraft anruft. Ne? Also weil jeder eben Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub hat. Ich persönlich bin der Meinung, dass das auch ganz, ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun hat. Ne? Also wenn irgendwie die Unternehmenskultur auch schon so aufgebaut ist, dass jeder seinen Urlaub sich redlichst verdient hat, ich glaube, dann kommt so ein Anruf auch gar nicht. Wenn er denn aber eben dann doch kommt, dann, wie gesagt, man ist nicht verpflichtet. Wenn man sich nicht so ganz sicher ist, das Pflichtgefühl, kann man so ein bisschen selbst entscheiden. Also vielleicht geht man auch nicht ran und lässt mal die Anrufe auf der Mailbox landen, hört die dann ab und entscheidet dann für sich persönlich, möchte ich da jetzt zurückrufen oder tue ich das eben, wenn ich wieder in der Arbeitsphase bin. Aber auch da eigentlich die Empfehlung ist eher Richtung Nein. Und die Führungskraft sollte eigentlich das gar nicht auch erst tun, sondern vielmehr den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einen schönen Urlaub haben lassen und nach der Rückkehr sich auch dafür interessieren. Ne? Also in der Kaffeeecke nachzufragen, wie war der Urlaub, tut dem Verhältnis sehr, sehr gut, weil Urlaub ist für die meisten Beschäftigten doch was sehr Besonderes. Und das ist auf jeden Fall für die Beziehung zwischen Chef und Mitarbeitenden viel, viel förderlicher, als während des Urlaubs anzurufen.
Sie haben es schon gesagt, irgendwann ist der Urlaub vorbei. Im Idealfall sollte dann die Erholung noch eine ganze Weile anhalten. Aber für viele stehen direkt nach der Rückkehr die nächsten Überstunden an, weil man muss ja aufholen, was im Urlaub alles liegen geblieben ist. Haben Sie zum Schluss noch einen Tipp, wie wir möglichst lange von der Urlaubserholung profitieren?
Ja, ähnlich wie wenn wir in den Urlaub reinstarten, lohnt es sich auch hier, die automatischen E-Mail-Antworten etwas länger noch laufen zu lassen. Also auch da vielleicht 1 bis 2 Tage den E-Mail-Responder länger laufen zu lassen, sodass man da ganz entspannt wieder reinkommen kann. Wenn es möglich ist, auch eine kleine Übergangsfrist im Endeffekt zu Hause einzubauen. Ne? Also schon langsam wieder den Schlafrhythmus anzupassen, ist auch sehr, sehr lohnenswert, sodass wir dann auch, sobald es wieder losgeht, fit sind. Und ja, vielleicht auch tatsächlich, wenn man dann auch wieder am Schreibtisch sitzt, sich das Foto vom Urlaub an den Bildschirm hängen oder gar als Desktop-Hintergrund einzublenden, auch eine schöne Idee. Oder vielleicht auch das Thema Pausen und Erholung, ne? nicht vergessen. Also da so ein bisschen sanft zu sich zu sein, die Mikropausen nicht vergessen und auch von den Kollegen von den Erlebnissen berichten, tut auch immer gut, weil man damit natürlich so im Geiste einfach noch dieses schöne Urlaubsfeeling aufrechterhält.
Sagt Maike Sauermann vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung in Konstanz. Frau Sauermann, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen, sehr gerne.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann. An sie hat uns eine Frage erreicht, die wir anonym weitergeben sollten, von einer Frau, die in einer Seniorenresidenz arbeitet. Und da fallen offenbar immer mal wieder Überstunden an. Und die Beschäftigten haben dann die Wahl, ob sie sich die ausbezahlen lassen oder sie als Freizeitausgleich nehmen, sprich Überstunden abbauen. Und dann schreibt sie, ich nehme immer lieber den Freizeitausgleich, aber das passt meinem Vorgesetzten anscheinend nicht. Wie kann ich ihn darauf hinweisen, dass ich daran nichts ändern möchte und er mich bitte auch nicht regelmäßig darauf ansprechen soll? Tja, das kann heikel sein, aber natürlich hat unsere Knigge-Expertin Caroline Lüdemann einen Tipp.
Wenn es beide Möglichkeiten gibt, ist es ihr gutes Recht, sich für diesen Freizeitausgleich zu entscheiden. Und zwar auch, ohne sich dafür jetzt rechtfertigen zu müssen. Ja, man darf eine Entscheidung treffen. Es kann aber schon Situationen geben, in denen es einfach gerade schlecht geht, dass Überstunden durch Freizeit ausgeglichen werden. Beispielsweise bei akuter Personalnot, wenn ganz, ganz viele Kollegen gerade erkrankt sind und dergleichen. Und da kann dann das Unternehmen seine Zustimmung durchaus auch verweigern. Ich würde jetzt vorschlagen, einen Kompromiss zu suchen. Ich würde zum einen offen ansprechen, dass man den Eindruck gewonnen hat, dass dieser Freizeitausgleich nicht so gern gesehen ist. Dann würde ich auch dazu sagen, dass der einem aber sehr wichtig ist, um wieder Kraft zu tanken oder vielleicht der Familie gerecht zu werden oder was es sonst noch so für Gründe geben kann und dass man dafür eben um Verständnis bittet. Zugleich kann man ja aber auch signalisieren, dass man sich bewusst ist, dass es Situationen geben kann, in denen man mal ausnahmsweise auf diesen Freizeitausgleich verzichtet, um eben gemeinschaftlich dann Engpässe zu überbrücken. Aber die Betonung liegt wirklich auf Ausnahmsweise. Das darf dann kein System haben. Das muss die Ausnahme von der Regel bedeuten. Sonst muss eine ganz andere Lösung her. Engpässe dürfen definitiv jetzt nicht dauerhaft auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Sie ist sauber, die Seine. Am kommenden Freitag beginnen ja die Olympischen Spiele in Paris und die Stadt hat 1,4 Milliarden Euro in die Hand genommen, um den Fluss, die Seine, so sauber zu bekommen, dass darin sogar einige der Schwimmwettbewerbe stattfinden können. Und die Zeichen, die stehen offenbar gut. Diese Woche hat deswegen schon mal die Bürgermeisterin von Paris als Zeichen in der Seine gebadet. Dafür bekommt sie unseren satirischen SWR1-Brief der Woche von Katharina Krüger.
Liebe Anne Hidalgo, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn wenn jemand Sie nach Ihrem Eau de Toilette fragt, dann können Sie sagen, nix da Toilette, die Seine ist rein, der Fluss ist bereit für die Olympischen Spiele in Paris. Und Sie, liebe Anne Hidalgo, haben das als Oberbürgermeisterin selbst getestet. Sie sind in der Seine geschwommen, in dem Gewässer, das auch als Kloake von Paris bekannt ist. Und Sie haben sogar den Kopf unter Wasser getaucht, mon Dieu. Damit lassen Sie einen ziemlich nackig dastehen, den französischen Präsidenten. Der ziert sich noch beim Planschen. Emmanuel Macron hat zwar gesagt, dass er grundsätzlich auch bereit ist, in die Seine abzutauchen, aber wann? Ja, das überlegt er sich noch. Während Sie also schon tauchen, liebe Anne Hidalgo, hat Macron noch nicht mal die Badehose an. Sie dagegen beweisen, die milliardenschwere Investition gegen Pipi und Co. hat sich gelohnt. Rein da. Das zählt mehr als alle wissenschaftlichen Grenzwerte für badetaugliches Wasser. Das trifft mitten in die Seele aller Menschen, die bislang am Seine-Ufer standen und auf all das blickten, was da waberte und dabei dachten, oh nee, schwimmen? Echt jetzt? Nach 100 Jahren Badeverbot? Mais oui! Und Sie, liebe Anne Hidalgo, Sie können jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass Sie mit wirklich allen Wassern gewaschen sind. Aber schön duschen nachher, nicht wahr? Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
Ja, und dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.